Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre und danke für das Vertrauen. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen von den Geschwistern in Saga. Hoher Adel verpflichtet, wie gelingt Gemeindebau? Ich möchte mit uns etwas lesen aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 2, und zwar die Verse 11 und 12. 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Und hier schreibt der Apostel Paulus: Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Nun ist die Frage an euch: Warum bist du Christ geworden? So manche junge Leute hier, ich hätte es gern mal gewusst. Warum bist du Christ geworden? Warum bist du heute hergekommen? Was motiviert dich, zur Bibelstunde zu gehen? Oder zur Jugendstunde? Wisst ihr, wie ist es möglich, dass eine Gemeinde innerhalb von 2 Jahren oder weniger aus dem Nichts entstand? Und 150 Kilometer weiter erzählt man sich, dass dort Leute sind, die umgekehrt sind, um zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Und Paulus gibt ihnen Zeugnis im Thessalonicher Kapitel 2 und 3, dass es eine Gemeinde ist, da ging es nicht ums Wohlfühlen, sondern sie nahmen teil an den Leiden des Christus. Wie ist es möglich, dass innerhalb von 2 Jahren eine solche christuszentrierte Gemeinde entstand? Also auf keinen Fall, weil es dort viele Leute gab. Einer mit einer gewissen Einstellung und einer gewissen Herangehensweise hat das bewirkt. Ist erstaunlich. Echt erstaunlich. Und der Schlüssel ist das, was ich gerade gelesen habe. Ich habe euch ermahnt, würdig zu wandeln des Gottes, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Weißt du das? Dass jedes Kind Gottes berufen ist zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wir müssen, oder die andere Frage noch zuvor: Wie kam es, dass Abraham loszog? Warum zog er los aus Mesopotamien? Aus Ur in Chaldea? Aus dieser reichen Stadt? Kultiviert Hochkultur? Kanalisation, Kultur? Warum? Sagt's mir bitte. Wer weiß es? Was hat ihn motiviert, diesen Auftrag nachzuvollziehen? Er glaubte. Warum glaubt er? Warum glaubst du? Was hat ihn motiviert zu glauben? Das kommt dem nahe. Wo hast du das her? Okay, das müssen wir prüfen. Apostelgeschichte 7, Stephanus sagt: Der Gott der Herrlichkeit erschien Abraham. Das ist der Schlüssel. Abraham hat nicht nur eine Idee, er hat einen Eindruck gehabt von diesem herrlichen Gott. Und dieser Eindruck hat ihn nie losgelassen. Und als dieser herrliche Gott ihm begegnet ist in seiner Herrlichkeit, war er motiviert, loszugehen. Oh, das kannst du sehen in der ganzen Bibel. Das kannst du sehen, Paulus. Er begegnete diesem Licht und er war motiviert, sein ganzes Leben lang den untersten Weg zu gehen. Und er sagte: Ich gleiche mit meinem Leben aus, was an den Leiden des Christus noch fehlt. Weil er einen Eindruck hatte von der Herrlichkeit. Und wisst ihr, das ist die einzige Möglichkeit, die ein Leben eines Christen verändert. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit unseres Herrn an und werden so verwandelt in sein Bild. Ihr lieben Geschwister, das ist die einzige Motivation. Was hat euch denn motiviert, in den Urlaub zu fahren? Du hast es gesagt, in die Natur Gottes. Ihr habt dort etwas erwartet, sonst würdest du doch nicht fahren. Ihr wart alle, manche sind schon weg, manche waren bei der Bibelschule. Was habt ihr erwartet? Warum seid ihr hingefahren? Es gibt doch eine Motivation, warum man etwas tut. Das ist nicht unbiblisch. Und Paulus hat als erstes ihnen dargestellt, zu was die Leute dort berufen sind. Und darum will ich damit anfangen. Zu was bist du berufen? Wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft, was bedeutet das? Lehne dich zurück und sage, du Kind Gottes bist berufen zu seiner Herrlichkeit. Nun, das ist eine förmliche Indienststellung. Ich will dir sagen, Kolosser 3, Vers 4, wir werden mit ihm in Herrlichkeit offenbar. Die ganze Welt wird einmal die Gläubigen sehen. Mit ihm offenbar in seiner Herrlichkeit. Da wird niemand mehr sagen, ach, das ist doch der, der nichts auf die Reihe gekriegt hat. Nein. Sie werden staunen über die Herrlichkeit, die du hast. Glaubst du das? Die Schrift sagt, wir bekommen die Herrlichkeit Christi. Er sagt es im hohen priesterlichen Gebet, dass er uns seine Herrlichkeit gibt. Kolosser 3, 4, wir erlangen die Herrlichkeit Christi. Du bekommst seine Herrlichkeit, weißt du das? Du bekommst so einen Leib wie er. Wir bekommen so einen herrlichen Leib. Wir bekommen den Leib der Herrlichkeit, Philipper 3, 21. Weißt du das, was mit Philippus passiert ist? Als er zu dem Kämmerer ging, nachdem er seinen Auftrag erledigt hatte, wurde er weggebeamt. Plötzlich fand er sich woanders wieder. Weißt du, was der Jesus mit seinem Leib der Herrlichkeit machen? Er konnte durch Wände gehen. Er konnte plötzlich irgendwo sein. Wir werden uns totlachen, dass wir früher mit Autos gefahren sind. Weil wir können einfach beamen. Wir können sagen, morgen bin ich in New York und wir werden dort eine Tat tun. Unglaublich. Du bekommst so einen Leib. Aber wir bekommen Aufgaben der Herrlichkeit. 1. Korinther 6. Wir werden Engel richten. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen, dass du Engel richten wirst? Wir werden die Welt richten. Du. Vielleicht sitzt du über Gericht, über diejenigen aus deiner Straße, wo du wohnst. Und wirst sagen, hast nicht geglaubt. Und dann steht der Finger auch da. Hast mir was gesagt? Hast du mir was gesagt? An deinem Eingang? Deinem Garten? Deine Nachbarn? Und Paulus stellt das in Zusammenhang. 1. Korinther 6, wir kommen dann noch drauf. Wenn du Engel richtest, wie gehst du um mit Bruder und Schwester? Mit den Problemen, die da sind? Und wir wollen einfach mal überlegen, wenn wir zur Herrlichkeit berufen sind, wenn das unser Ziel ist, und das ist so, dann ist diese Herrlichkeit jetzt schon da. Die Frage ist, ob sie in uns zur Darstellung kommt. Und wir müssen uns einige Merkmale von Herrlichkeit deutlich machen. Und das ist ja gemein, die Uhr geht 10 Minuten nach. Also ich richte mich nach der Uhr, ja? Ja, die Herrlichkeit, die Schechiner Herrlichkeit wird uns in dem Alten Testament, da ist sie zuerst da. Und die Herrlichkeit war in der Wolke. Seht ihr das? Wisst ihr was? Herrlichkeit steht über allen Dingen. Seht ihr das? Unten sind die Leute aus Israel mit ihren Problemen. Und sie haben ihre Götzen mitgenommen. Sie waren nie ungeteilt. Schlimm. Immer noch Götzendiener. Aber die Herrlichkeit Gottes war darüber. Als die Anklage war, Miriam und Aaron gegen Mose, da lesen wir, dass plötzlich die Herrlichkeit Gottes in der Wolke über ihnen war. Wisst ihr was? Die Herrlichkeit Gottes steht über allen Dingen. über allen Dingen, über jeder Not, über jedem Problem, über allem, was du sagst, steht die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr was? Unbeirrbar. Unbeirrbar ist sie immer noch genauso herrlich. Sie ändert sich nicht. Als Josef seinen Vater rief, da wollte er es nicht glauben. Aber Josef sagte, was war die Motivation? Sieh dir das Herrliche an, was Gott hier durch mich bewirkt hat. Und er hat ihm alles Mögliche mitgeschickt. Und als Jakob raustrat und das alles sah, was dieser Josef mitgeschickt hat, die Herrlichkeit, da hat er es geglaubt. Die Herrlichkeit Gottes bewirkt Herrliches. Und Christen sind berufen, Herrliches zu bewirken. Du bist berufen, Herrliches zu bewirken. Aber du bist auch berufen, über den Dingen zu stehen, sie nicht ranzulassen an dich. Die Herrlichkeit Gottes hört, handelt autoritativ und autonom. Sie richtet sich nicht nach Umständen und Meinungen. Als, wie das geschilderte Beispiel, Mose da stand vor Miriam und Aaron und schwieg, da hat die Herrlichkeit Gottes unbeirrbar von allem, was da passierte, gehandelt und deutlich gemacht, ich habe mit Mose geredet. Und er deutlich gemacht, was es ihm ankommt. Niemand ist so, ihr wisst wie. Keinen finde ich so wie ihn. Weil die Herrlichkeit Gottes durchschaut, nicht von dem Äußeren, sondern auf das Innere schaut. Und es gibt einen großen Zusammenhang zwischen Herrlichkeit und Heiligkeit. 2. Mose 24, 16 und 17. Und die Herrlichkeit Gottes ruhte auf dem Berg Sinai. Und das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer. Und niemand durfte den Berg berühren. Wisst ihr, das haben wir auch ganz oft, wenn Dinge anfangen, wenn Gott etwas Neues tut, denken wir an der Heiligkeit Ai, wo Achan veruntreute, oder denken wir an den Beginn der Versammlung Ananias und Sapphira. Gott macht deutlich, Heiligkeit ist ein verzehrendes Feuer. Lieber Bruder, liebe Schwester, dazu bist du berufen. Dazu bist du berufen. Diese Dinge können auch in deinem Leben und in meinem Leben umsetzbar sein, weil wir zur Herrlichkeit berufen sind. Wir müssen sie anschauen. Wie oft hast du dich schon beschäftigt mit der Herrlichkeit, die er für uns bereitet hat? Mit der wahren Herrlichkeit. Nun, da sagen wir, Epheser 4, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Sanftmut und Langmut und Demut. Befleißigt euch, dass die Einheit des Geistes unter euch zu bewahren durch das Band des Friedens. Ihr Lieben, würdig zu wandeln, einer solchen Herrlichkeit bedeutet nicht, herrlich aufzutreten mit tollem Gewand, ein herrliches Auto zu fahren, einen herrlichen Dienst zu tun, den alle sehen. Würdig dieser Herrlichkeit entsprechend ist die Würdigkeit des Königs. Und er ritt auf einem Esel sanftmütig. Die Einheit des Geistes können wir nicht verwechseln, dass alle Geschwister eine Einheit haben. Aber wenn sie unter der Einheit des Geistes zusammen sind, dann sind sie eine Einheit. Würdig dieser Herrlichkeit ist es, dass alle auf den Geist hören und das tun, was er will. Da haben wir eine Einheit. Aber dann sind andere Dinge nicht da. Und damit müssen wir uns jetzt in einem zweiten Teil beschäftigen. Wie stellt sich diese Herrlichkeit dar? Und der dritte Punkt soll dann sein, wie hat das Paulus gemacht? Umgesetzt. Denn im 2. Thessalonicher sagt er, dass er heilig und gerecht unter ihnen gearbeitet hat. Eigentum verpflichtet. Ihr Lieben, eine herrliche Darstellung von Gemeinde in der Bibel ist der Tempel. Es gab keinen herrlicheren Bau. Wenn Gott darstellen will, wie herrlich er Gemeinde sieht, dann muss er das Herrlichste nehmen, was Menschen können, kennen. Und es gab kein herrlicheres Gebäude damals als den Tempel. Aber natürlich, wir haben einen ständigen Kampf, diese Herrlichkeit auch zu verdeutlichen. Und ich möchte ganz kurz einige Stellen aus dem ersten Korintherbrief mit uns lesen, wo es eigentlich darum geht, Eigentum verpflichtet. Adel verpflichtet, haben wir gelesen. Eigentum. Warum Eigentum? Weil dieser Tempel, dieser herrliche Tempel, gehört nicht den Menschen, sondern Gott. In 1. Korinther Kapitel 3 geht es darum, dass dieser Tempel gebaut wird. Häufig wird das bezogen auf das persönliche Leben, aber es ist eigentlich nicht so gemeint. Im Kontext, Sie wissen, es ist die Gemeinde gemeint. Und ich lese kurz 1. Korinther 3. Einen anderen Grund, Vers 12, kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr, niemand betrüge sich selbst. Nun, was sagt dieser Text aus? Dieser Text sagt aus, dass dieser Tempel geschmückt sein soll mit kostbaren Dingen. Gold, Silber und kostbaren Steinen. Das ist genau das, was Salomo gemacht hat. Warum? Warum hat das Salomo gemacht? Er hat diesen Tempel ausgeschmückt, weil diese Kostbarkeiten, die Kostbarkeiten Gottes am ehesten wiedergeben. Ja? Die Aufgabe, die Arbeit Davids und Salomos bestand darin, kostbare Steine zu sammeln und Gold und Silber, damit jeder, der dort ist, die Kostbarkeiten Gottes sieht. Gold, ein Bild für die Heiligkeit. Er sieht das Gold und sagt, Gott ist heilig. Er sieht das Silber und sagt, das ist das Lösegeld, was er bezahlt hat. Vielleicht deuten die Edelsteine auf die Herrlichkeiten unseres Herrn Jesus hin. So wunderbar, ihr habt einen Diamanten geschenkt bekommen. Möge es Gott schenken, dass seine Herrlichkeiten auch in euch deutlich werden. Du hast es gesagt, nicht uns, sagt er im Psalm, sondern ihm gehört die Herrlichkeit. Wisst ihr, und das ist eigentlich, dass wir es genauso machen sollen wie David und Salomo. Dass wir kostbare Steine bringen, die seine Herrlichkeiten deutlich machen. Und jetzt kannst du fragen, ist das, was du in die Gemeinde einbringst, kostbar? Macht es die Herrlichkeiten Gottes deutlich? Oder ist es Holz, Heu und Stroh? Dann ist es immer menschlich und macht eigene und menschliche Dinge groß. Aber Achtung, es wird einfach geschildert, es wird gebaut. Gott schaut dazu, sehen wir zum großen Teil. Und ganz oft wird in den Tempel eben nicht nur Gold, Silber und kostbare Steine, sondern auch Holz, Heu und Stroh eingebaut. Von Menschen, von mir, der ich denke, das ist jetzt dran, das muss ich tun. Aber ich habe nicht die Einheit des Geistes, denn er wohnt in diesem Tempel. Und so kommt es dazu, dass Menschliches eingebaut wird, aber der Tag wird es offenbaren, und es ist der Tag Jesu Christi, wo wir vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Und da kann es sein, dass wir so sind wie Lot. Wisst ihr, wie reich Lot war mit Abraham? Sie mussten sich trennen. Und was hat er aus dieser Stadt mitgenommen? Nichts, gar nichts. Wisst ihr, wie bitter ist, wenn wir vor Gott stehen und dann so stehen wie Lot? Alles verloren. Was wir aufgebaut haben, was wir denken, in die Gemeinde eingebracht zu haben, was wir denken, was große Ehre und großer, was wir jetzt verdient haben, was jetzt wichtig war. Und es war in Gottes Augen Holz, Heu und Stroh. Also, er sagt, passt auf, der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst, man kann sich also selbst betrügen. Man kann sich etwas vormachen. Wir müssen, wie es Eliphas zu Hiob sagte, töricht werden, damit wir bei Gott intelligent werden. So könnten wir es vielleicht sagen. Meinem Haus geziemt Heiligkeit. Psalm 93, Vers 5. Jetzt wollen wir noch ein ganz kurz weitergehen. Der erste Korintherbrief ist ja reich, aber vielleicht könnt ihr euch, wir haben es ja, glaube ich, jetzt gerade im Dillenburger Kalender. Wer das liest, der wird es also auch schon gelesen haben. Da haben wir die Kapitel 5, 6, 7 und 8. Da geht es darum, dass diese Heiligkeit Gottes umgesetzt wird. Zuerst ringen die Geschwister darum, dass die Heiligkeit in der Gemeinde deutlich wird. 1. Korinther Kapitel 5. Und das bedeutet, dass eben Unheiliges ausgeschlossen wird aus der Gemeinde. Ausschluss im 1. Korinther Kapitel 5 bezieht sich also auf jemand, der permanent sündigt und nicht aufhört zu sündigen, oder der auch permanent sündigt, indem er keine echte Buße tut. Und auch das zeigt die Bibel, bringet der Buße würdige Frucht. Das sagt der Jesus schon, das sagt der Johannes der Täufer. Also solche Leute müssen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, weil,
ja, ihr könnt es nachlesen, 1. Korinther 5,
weil es nicht unser Haus ist. Es ist nicht unser Haus, es ist sein Haus. 1. Korinther Kapitel 6, hoher Adel und Eigentum verpflichtet. Da geht es darum, ich habe es schon genannt, wie wir als Geschwister miteinander umgehen. Rechtsstreitigkeiten. Und dann finden wir weiter im Kapitel 6 etwas ganz Interessantes. Nicht nur die Gemeinde ist der Tempel Gottes, sondern dein Leib. Dein Leib ist Tempel Gottes und sein Eigentum. Nun, 1. Korinther Kapitel 6 steht: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das bedeutet, sei dir bewusst, wenn du Christ bist, dass dein Körper dir nicht gehört. Du darfst mit deinem Körper nichts machen, was Gott nicht will, weil er dir nicht gehört. Nun, ich verborge nicht gern mein Auto. Man muss immer darauf aufpassen, wie man damit fährt. Aber wer von euch schon mal einen Leihwagen gekauft hat, wird wissen, dass es eine große Gefahr ist, weil die Leute häufig eben damit umgehen, weil sie nicht gehört. Du hast eine große Verantwortung. Ich sag mal, was machst du mit deinem Körper? Wie setzt du deine Zeit ein? Wir haben Jugendliche da. Was siehst du dir mit deinen Augen an? Was hörst du dir an? Wie verbringst du deine Freizeit? Mit wem bist du unterwegs? Was tust du? Was machen wir mit unserer Haut? Ich sag mal, rauchen, tätowieren, alles Mögliche. Ich will es nicht gar nicht jetzt weiter ausführen, aber dein Leib gehört nicht dir. Wenn Gott deinen Leib zur Bibelstunde haben will, dann kannst du nicht gerade in Urlaub fahren. So einfach ist das. Also es ist nicht so, ohne, wir können nicht einfach darüber weggehen. Unser Leib gehört uns nicht mehr. Und darum müssen wir damit umgehen, wie Gott es will. Und was bedeutet das jetzt? Einiges habe ich schon genannt. Im ersten Korintherbrief geht es hier in diesem Vers darum, dass man keine Hurerei treibt. Das ist die schlimmste Sünde, die man tun kann. Es gibt Sünde außerhalb des Leibes, wenn man jetzt stiehlt oder so, ja. Aber Hurerei bedeutet, dass man seinen Leib, als man mit einer Hure ein Leib wird. Und man nimmt etwas, was Gott gehört, und nimmt es Gott weg. Darum ist Hurerei eine ganz schlimme Sünde. Aber weiter, 1. Korinther 7, da haben wir zum Beispiel etwas über die Ehe. Es ist ganz einfach. Gott kann sagen, dein Leib, Mann, gehört jetzt der Frau, und Frau, dein Leib gehört jetzt dem Mann. Das ist ganz einfach. Das kann Gott machen, weil unser Leib ihm gehört. Ja, und wir sollen ihn mit unserem Leib verherrlichen. Das ist wirklich so. Unser Körper soll Gott verherrlichen. Unser Körper ist ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, nach Römer 12. Oder der Herr ist für den Leib und der Leib für den Herrn. 1. Korinther Kapitel 7 geht darum, dass Gläubige sich nicht scheiden dürfen. Es gibt keine Ehescheidung, kein Gläubiger soll eine Scheidung suchen. Paulus gebietet es. Ich gebiete, dass eine Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Also ein Geschiedener kann auch nicht wieder heiraten. Warum? Wir verstehen das, weil Gott sagt, zwei Christen sind ein Fleisch. Sie sind nicht ein Leib. Ein Leib kann man auch werden vor der Ehe, außer der Ehe. Aber Ehen werden nicht im Bett geschlossen. Ein Leib bedeutet noch nicht ein Fleisch. Aber wenn Gott zusammengefügt hat, wenn man verheiratet ist, dann wird man ein Fleisch. Aber du wirst eben nicht mit einer Hure ein Fleisch. Und du bist immer noch mit dem ersten Ehepartner ein Fleisch. Und es gibt für jemanden, der geschieden ist, nur die eine Möglichkeit, er bleibe unverheiratet oder versöhne sich mit seinem Partner. Warum? Weil er, wenn er wieder heiratet oder wenn sie wieder heiratet, lebenslang dazu führt, dass eine Versöhnung nicht mehr möglich ist. Und das möchte Gott, Wiederversöhnung. Manchmal wird hier schwierig über diesen Vers 15 gesprochen, dass die ungläubige Frau oder so jetzt nicht, der Bruder, die Schwester ist in solchen Fällen nicht geknechtet. Aber das steht im Zusammenhang damit, dass die Schwester oder der Bruder gläubig geworden ist, während der andere Partner noch ungläubig ist. Und wenn der ungläubige Partner sich scheiden lassen will, dann heißt es hier, du bist ihm nicht als Sklave mehr untertan, du musst ihm nicht das Essen kochen und das Auto waschen und alles Mögliche machen. Du bist nicht der Dulus, du bist nicht sein Sklave. Wenn er sich scheiden lassen will von dir, dann kannst du dich scheiden lassen. Wie auch immer, Wiederheirat ist unmöglich, nur mit dem eigenen Partner. Also das sagt Gott ganz deutlich, weil er sagt, der Leib gehört mir. Und so finden wir im 2. Korinther 6 auch eine andere Stelle, die etwas dafür sagt, welches Teil hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Und er sagt es in einem Zusammenhang, dass ein Christ niemals einen Nichtchristen heiraten darf. Der Tempel Gottes wird verheiratet mit einem Tempel des Satans. Es ist, hört sich jetzt grausam an, aber jeder Ungläubige, so nett er ist, ist immer noch nach Epheser Kapitel 2 tot in seinen Sünden und beherrscht von der Herrschaft der Finsternis. Es gibt kein ungleiches Joch. Und das kann man auch beziehen auf andere Dinge des Lebens. Muss man nicht nur auf die Sache beziehen. Oder Kapitel 8, 1. Korinther Kapitel 8 und 9, da geht es darum, dass Gott sagt, wenn du meinen Leib, wenn ich deinen Leib habe, so kannst du auch auf Dinge verzichten. So wie Jesus Christus auch verzichtet hat. Und jetzt haben wir einiges angerissen an Dingen, die uns deutlich werden, wenn wir sagen, Moment mal, Eigentum verpflichtet. Unser Leib gehört gar nicht mehr uns. Die Gemeinde gehört nicht mehr uns. Und jetzt widmen wir uns dem letzten Teil und fragen, wie hat Paulus eine solche lebendige Gemeinde hervorgerufen, die echt war? Wo man 150 Kilometer weiter gehört hat, dass sie sich von den Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt haben. Und dann steigen wir wieder zu dem, kommen wir zurück zu dem Philipper, zum Thessalonicher Brief, Entschuldigung. 1. Thessalonicher Kapitel 2 und lesen etwas, was davor steht, was ich schon gelesen habe. Und er sagt, so reden wir, Vers 4b, 1. Thessalonicher 2, Vers 4b, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, noch mit einem Vorwand der Habsucht Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, jeden Glaubenden, waren, wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Ein Diener baut Gemeinde entsprechend der Herrlichkeit, die er vor Augen hat. Und Paulus tritt hier auf, echt und authentisch. Er sagt, wir haben euch nicht nur gepredigt, sondern euch unser eigenes Leben mitgeteilt. Seht ihr? Und er war sich bewusst, dass sein Körper ihm nicht gehört. Und all diese Dinge, von denen wir gerade ansatzweise gehört haben, hat er in seinem Leben versucht umzusetzen. Er sagt, ich zerschlage und knechte meinem Leib. Er sagt, wir arbeiten Nacht und Tag. Ja, warum denn das, Paulus? Es war damals üblich, dass Prediger, die umhergezogen sind, beköstigt worden sind. Bei den Philosophen, das war so gang und gäbe. Er verzichtete freiwillig, obwohl das niemand verlangt hatte, Gott auch nicht. Jesus erst recht nicht. Warum? Weil er sagte, es könnte sein, dass mit meinem Handeln, wenn ich von euch Geld nehme, irgendjemand sich nicht bekehren könnte, weil er innerlich denkt, ach, der macht es ja nur um des Reichtums willen. Und so wollte er mit seinem Tun alle Schranken abbauen, damit jemand nicht zu Gott findet. Damit ja, alle Schranken, die verhindern, dass jemand zu Gott findet, hat er abgebaut. Und da kannst du dich fragen, frage ich mich, welche Schranken in meinem Leben sind da, die vielleicht richtig sind? Wo ich sagen kann, okay, das ist doch okay. Aber sie sind Schranken dafür, dass jemand die Herrlichkeit Gottes nicht sieht. Unser Herr Jesus hielt es nicht für einen Raub. Das wäre mal eine Aufgabe für euch. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Und der eine sagt, Karl-Heinz van Heiden, er hielt es nicht für einen Raub fest. Aber das ist viel zu wenig. Er hielt es nicht für einen Raub. Denkt mal drüber nach, was der große Unterschied ist. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und warum das eigentlich meines Erachtens nach die richtige ist. Aber Paulus gab auf. Und wie war er? Echt authentisch und in seinem Reden niemals daran gebunden, was andere über ihn denken. Er hat es gesagt, oder nicht als Vorwand für Habsucht, noch suchten wir Ehre von Menschen. Und dann finden wir etwas, wie war sein Dienst? Wie eine Mutter. Von Herrlichkeit geprägt, ging er so mit Leuten um. Das hat ihn bewegt, von Herrlichkeit Gottes. Wie geht eine Mutter um? Das müssen wir uns kurz sagen. Hier wird in der mütterlichen Eigenschaft die Hingabe deutlich. Eine Mutter kann sich zurücknehmen, weil das Kind gerade schreit. Die wird nicht sagen, oh, ich will jetzt gerade das und das tun, meinem Hobby nachgehen, wenn mein Kind schreit. Ich muss ihm doch Nahrung geben. Sie nimmt sich zurück und sie sieht, dass das Kind eben noch nicht alles kann. Du kannst doch hergelaufen kommen. Du bist ja in der Wiege, steig mal aus und komm, hol dir dein Fläschchen. Nee, also so, in Hingabe. Es gibt also Gläubige, denen muss man wie eine Mutter begegnen. In Hingabe. Und das hat Paulus also hier gemacht. Und so hat er es ja aufgetreten. Wir sind zart in eurer Mitte gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Das ist echte Liebe, Agape, die den anderen sieht. Übrigens, Agape finden wir nur in christlicher Literatur. Ja? Die göttliche Liebe gibt es in keiner weltlichen Literatur. Diese Agape, die den anderen sieht und ihn pflegt. Und er hat es vorgelebt, wie man arbeiten muss, Nacht und Tag arbeitend. Also Paulus hat in der Gemeinde einen solchen Eindruck hinterlassen durch seine Authentizität, dass ein einziger Mann reichte, um eine solche Gemeinde von kurzer Zeit zu einem solchen Wachstum reichen zu lassen. Vielleicht könnt ihr euch mal mit Epaphroditus beschäftigen. Er hat in der Gemeinde Kolossee, aus der Gemeinde kam er, einen solchen Eindruck hinterlassen. Wie war er? Könnt ihr vielleicht zu Hause mal machen, oder die Jugend macht das in der Jugendstunde. Und dann lesen wir, wie ein Vater seine Kinder ermahnt. Paulus war nicht nur diese mütterliche Hingabe, er ermahnte auch wie ein Vater. Aber wie machte er das? Trat er auf und sagte, oh, du hast wieder versagt, wir können dich nicht mehr gebrauchen. Er wird sein eigenes Leben gesehen haben. Nein, er sagt es, ein Vater stellt vor das Ziel, was das Kind hat. Wie wäre das, wenn wir so auftreten? Muss mir das auch immer sagen, wenn ich zu meinem Kind sage, pass auf, wenn du dich so verhältst, dann kannst du doch dieses Ziel nicht nachstreben. Du hast doch das Ziel, du könntest doch in deinem Leben Mathematik studieren. Du bist doch begabt. Du könntest Leute mit deinem Wissen, denen könntest du helfen. Du könntest viele Dinge erreichen, auch für Gott. Warum bist du so nachlässig? Mit deinem Verhalten. Du bist doch würdig, du bist doch adlig, du bist ein Königskind. Bist du jetzt in deinem Leben noch würdig? So ermahnt ein Vater. Er stellt die Herrlichkeit vor und darum meine ich, dass wir wissen müssen, dass wir herrlich sind. Und es ist nicht so, dass wir, es ist nur der letzte Punkt, dass wir jemand ausschließen müssen. Aber vorher müssen wir ihm noch nachgehen oder ihr nachgehen und sagen, weißt du, dass du herrlich bist, dass du geadelt bist von dem höchsten Adel, dass du Engel richten wirst. Und wie machst du das in deinem Leben? Und so ermahnt er wie ein Vater seine Kinder. Und er sagt am Ende im 2. Thessalonicher 2, Vers 19, dass sie sein Ruhm und sein Ruhmeskranz bei Christus werden. Ich staune darüber. Es ist noch viel vielfältiger. Wir müssen uns noch unterhalten über die Würdigkeit. Wandelt würdig. Wir haben uns eines gelesen. Epheser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 2. Philipper Kapitel 1. Das ist so Wahnsinn, wenn wir lesen, was würdig ist in Gottes Augen, wie wir auftreten sollen. Aber es reicht einer, der gepackt ist, oder eine, die gepackt ist von dieser Herrlichkeit, die einen Blick oder der einen Blick davon bekommen hat, zu welcher Herrlichkeit uns Gott geadelt hat. Und der in seinem Auftreten dem Herrlichen nachahmt, Jesus Christus. Psalm 45, wie ist er herrlich? Sacharja 9. Und der in seinem Auftreten Jesus Christus nachahmt. Und er kann und sie kann in ihrer Authentizität eine lebendige Gemeinde bewirken. Möge es Gott schenken, dass wir solche Leute sind. Und darum kann der Dienst geprägt von der Herrlichkeit eine lebendige Gemeinde bewirken, wo er Mittelpunkt ist. Und wo man wiederum die Herrlichkeit Gottes sieht, nicht die Herrlichkeit von irgendwelchen Menschen. Wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes steht über allen Dingen. Gott kann viel mehr bewirken. Er segne euch und sein Wort und schenke das in uns.